eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Die Welt im Nahen Osten ist in zwei Fronten geteilt. Da sind die arabischen Völker, die von den progressiven Kräften der Welt im Sinne des Fortschritts unterstützt werden. Demgegenüber stehen die zionistischen Kreise, die jüdische Bourgeoisie und Monopole in und außerhalb Israels, die von der gesamten kapitalistischen Welt unterstützt werden. Israel, die blutrünstige und machtgierige Bastion gegen die Völker. Der Zionismus, der Feind aller Menschen. Aus dem vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Der Konflikt im Nahen Osten kann nicht anders gelöst werden als durch die Zerschlagung des zionistischen Staates. Gerrit, das waren jetzt 4 Zitate, die ich hier mal vorgelesen habe. Was glaubst du denn, aus welcher politischen Richtung sind diese 4 Zitate gekommen?
Ja, im ersten Moment könnte man tatsächlich irgendwie glauben, das sei hier vielleicht irgendwie Goebbels oder so, obwohl es wird vom Zionismus gesprochen und es wird ja auch davon gesprochen, dass irgendwie der Faschismus, also infolge des Faschismus, also glaube ich auf jeden Fall, es ist aus der linksradikalen Bewegung irgendwann in den 60er, 70er Jahren, könnte zu so ein schönes Ulrike Meinhof-Zitat sein, glaube ich. Irgendwie sowas würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, es geht in die richtige Richtung. Ulrike Meinhof hat Ähnliches gesagt, das habe ich jetzt aber tatsächlich nicht zitiert, wobei das, wie gesagt, auch kein großer Unterschied gewesen wäre. Du hast soweit recht, es sind tatsächlich alles Zitate von linken Gruppierungen, tatsächlich aus den 70er und 80er Jahren und sogar noch aus dem Beginn der 90er. Das ist eigentlich relativ spannend, weil wir haben es ja in der letzten Folge schon angeteasert, dass wir uns heute auch aufgrund des Massakers, was die Hamas am 7. Oktober begangen hat, nochmal ausführlicher mit linkem Antisemitismus beschäftigen. Und die letzten Tage haben auch gezeigt, dass das mehr als nur notwendig ist, sich damit nochmal genauer zu beschäftigen. Aber wir haben uns eben auch für so einen kleinen geschichtlichen Einstieg entschieden, denn alles oder vieles von dem, was wir jetzt erleben, ist in dieser Hinsicht nicht unbedingt neu, sondern diesen linken Antisemitismus oder als Antizionismus getarnte Kritik an Israel, die aber meistens nichts anderes als Antisemitismus ist, ist eben kein neues Phänomen, sondern dieses Phänomen gibt es eben im Endeffekt, und das ist so ein bisschen der Startpunkt, der dafür oftmals ausgemacht wird, ist der sogenannte Sechstagekrieg. Der gilt immer so ein bisschen als Ausgangspunkt oder auch als Wendepunkt im Verhältnis, im Verständnis der deutschen Linken zum Thema Israel. Mit dem Sechstagekrieg, kurz zur Erinnerung, die arabischen Staaten um Israel haben sich hochgerüstet und Israel hat dann mit relativ gezielten, schnellen Militärschlägen alle Staaten um sich herum besiegt. Und seitdem ist Israel eben eine militärische Großmacht in der Region und alle anderen Nationen fürchten sie, beziehungsweise haben seitdem auch nie wieder einen Krieg gegen Israel gewonnen. Das nur einmal am Rande, aber seitdem gibt es eben diese Wende und diese Wende haben eben auch linke, linksradikale, linksextreme Gruppen genutzt, um eben Stimmung gegen Israel zu machen, könnte man jetzt vermuten. Aber, und das ist das Spannende, das dritte Zitat, was ich vorgelesen habe, mit dem aus den von Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, stammt von keiner anderen Gruppe als den sogenannten Tupamaros Westberlin. Tupamaros Westberlin sind wahrscheinlich den wenigsten bekannt. Die Tupamaros Westberlin waren tatsächlich eine linksterroristische Gruppe, die ein halbes Jahr ungefähr bestanden hat. Die haben mehrere Brandbombenanschläge in Westberlin begangen. Es gibt noch eine zweite Tupamaros-Gruppe in München. Die gelten tatsächlich beide so ein bisschen ideologisch auch als Vorläufer der Bewegung 2. Juni und der RAF. Deswegen auch der Bezug Ulrike Meinhof gar nicht so falsch. Die Tupamaros Westberlin sind eigentlich dafür tatsächlich bekannt, dass sie am 9. November 1969, Jahrestag übrigens der Novemberpogrome, haben sie eine Bombe mit einem Zeitzünder im jüdischen Gemeindehaus Berlin versteckt. Klassischerweise also Israel-Kritik hier in Form von einer Zeitbombe in einem jüdischen Gemeindehaus, in Klammern Ironie off. Die ist tatsächlich zum Glück nicht hochgegangen, aber es hat immer wieder Sachen gegeben, die dann in solche Richtung gingen. Es gab neben diesem versuchten Brandbombenanschlag, gab es weitere Taten, wo man vermutet tatsächlich, die Betonung auf vermutet, gab es eben auch einen Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in München. Da sind 7 Überlebende des Holocaust gestorben und bis heute ist tatsächlich nicht bekannt, wer die Täter waren. Es gibt unterschiedliche Theorien, aber eine besagt eben auch, dass man relativ stark davon ausgehen kann, dass sich eben die Tupamaros München mit diesem Anschlag beschäftigt haben oder da eine gewisse Rolle spielen. Die Tupamaros sind deswegen auch spannend, weil sie auch gute Kontakte zu Palästinenserorganisationen haben. Und wir haben ja auch andere linke Terrorgruppen in Deutschland, die revolutionären Zellen zum Beispiel, die Juden von anderen Fluggästen selektiert haben als Beispiel oder eben auch Menschen, die Attentäter bei den Olympischen Spielen unterstützt haben und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Ansatz ist nichts Neues. Also Antisemitismus von links gibt es schon lange. Vor 50, 60 Jahren war es so, dass er teilweise auch in Gewalt ausgeschlagen hat, aber vor allem schriftlicher Natur war. Also es gab eben viele von diesen Sachen, die ich vorgelesen habe, waren Textdokumente. Und es kam eben aber auch immer mal wieder zu Angriffen. Und das ist eben das Wichtige. Es gab nicht nur rechtsextreme Terroranschläge auf jüdische Einrichtungen in Deutschland. Es gab nicht nur palästinensische Anschläge, sondern es gab eben auch linke Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Deutschland.
Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was hat es denn jetzt so konkret mit heute zu tun? Was hat es so konkret mit der Reaktion, der aktuellen Reaktion, linken Reaktion auf den schrecklichen Terror der Hamas zu tun? Das Spannende daran ist ja die ideologische Grundlage, die sich diese linksradikalen Gruppen früher zurechtgebogen haben, um Gewalt gegen Juden mit dem Rückblick auf die Shoah rechtfertigen, ist ja eine Art Schuldkultabwehr. Sprich, man dreht die Geschichte um, man will sich als deutsche Nachkriegsgeneration im Endeffekt freimachen von dieser Schuld, die man hat gegenüber den Juden wegen des Holocaustes. Und das aus linker Perspektive, um am Ende Gewalt gegen Juden wieder zu rechtfertigen, um am Ende meine These oder These von vielen, den immanenten Antisemitismus, der in den Köpfen steckt, wieder zu rechtfertigen und sich gleichzeitig als links zu bezeichnen. Das heißt, wir dürfen die Juden nicht mehr nur als Opfer sehen, sondern wir müssen sie jetzt als Täter sehen mit dem Blick auf den Nahen Osten. Und da möchte ich euch jetzt mal was vorspielen, was nämlich jetzt brandaktuell ist. Wir hören hier mal rein in einen meiner Meinung nach echt absurden Sprechchor. Ja, wir haben es gehört. Jetzt mal abgesehen von diesem echt weirden Rhythmus, den die da anstimmen, was überhaupt nicht passt und sich richtig beschissen anhört. Was wir hier gehört haben, das sind hunderte Demonstranten, die sitzen am Mittwoch, den 18. Oktober, vor dem Auswärtigen Amt und skandieren Free Palestine from German Guilt. Auf Deutsch, befreit Palästina von deutscher Schuld. Ihr könnt euch ja jetzt schon denken, was sie damit meinen. Und sie meinen damit natürlich, nur weil es den Holocaust gab, dürfen wir Deutsche jetzt nicht bedingungslos Israel unterstützen, sondern wir müssen sehen, dass Israel hier das Tätervolk ist, sprich die Juden hier plötzlich das Tätervolk sind. Und das Ganze 12 Tage nach den schockierenden Terrortaten der Hamas in Israel. Wir haben alle diese schrecklichen Bilder gesehen, wie Juden abgeschlachtet werden. Nie wurden seit dem Holocaust mehr Juden an einem Tag getötet und trotzdem sitzen 12 Tage danach hunderte Demonstranten vor dem Auswärtigen Amt und wollen die Geschichte einfach umdrehen. Die Juden zu Täter machen und sie besitzen dazu auch noch die Frechheit, indirekt ja den Holocaust damit einzubeziehen. Also die German Guilt. Es ist meiner Ansicht nach an Perfidität nicht zu überbieten. Und jetzt dazu, ich meine, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, aber ich sag's nochmal, das waren keine Palästinenser, nicht die arabischen Communities, die man irgendwie hier in Neukölln auf der Sonnenallee auf der Straße sieht. Das waren Linke. Einige aus so einem klassischen antiimperialistischen Lager, würde ich sagen, die ja vielleicht auch wirklich eher in der Tradition stehen, von den Gruppen, die du gerade beschrieben hast. Aber ein Großteil, meiner Einschätzung nach, eher so ein queerfeministisch oder antikolonial geprägte Linke. Basically sehen die auch alle aus wie so Soziologiestudenten. Viele vermutlich auch sogenannte Expats, das habe ich hier auch auf der Straße immer wieder erlebt. Also Spanier, Amis oder Italiener, die zum Arbeiten und cool in den Club gehen, dann nach Berlin gezogen sind. meiner Meinung nach waren vor allem am Anfang dieser ganzen Pro-Palästina-Demos solche Leute die lautesten, auch hier in Neukölln. Und diese pro-palästinensische bzw. arabische, muslimische Community, die hier auch wohnt, haben sich denen dann oft eher angeschlossen, weil sie gesehen haben, ey, da sind Palifahnen und so, wir machen da jetzt mit. Und das Ding finde ich auch mit diesen Postcolonial-Linken, wie wir sie da vom Auswärtigen Amt gehört und gesehen haben, die haben ja auch immer so einen ekelhaften, überheblichen Habitus, so bedingungslos im Recht zu sein, so etwas ganz Großem auf der Spur zu sein, weil sie in ihrem beschissenen Postcolonial-Seminar, in ihrer beschissenen Uni irgendeinen Quatsch aufgeschnappt haben und jetzt denken, sie hätten die Welt verstanden, ja, und verstanden so, ja, wir müssen das hinterfragen, die Juden sind auch Täter. Aber am Ende ist es wieder nur ihr manifester Antisemitismus, den sie ausleben wollen und damit ihre theoretische Herleitung finden. Was wir erleben, ist so schizophren, man hält es halt kaum aus. Linke Studenten fordern eigentlich genau das, was Gauland fordert, wenn er das Dritte Reich einen Vogelschiss der Geschichte nennt oder wenn Höcke vom Mahnmal der Schande spricht. Sprich, sie fordern, wir müssen in Deutschland endlich Schluss machen mit unserem Schuldkult. Endlich einen Schlussstrich ziehen also. Yo, ihr seid ja ganz tolle Linke. Ich habe nämlich noch ein weiteres Beispiel, auch von diesem Mittwoch, also derselbe Mittwoch. Ich war ja auch beruflich viel auf diesen Demos unterwegs, ne? Also vor allem aber auf diesen eher eigentlich palästinensisch geprägten Demos, um darüber zu berichten. Ich war nicht am Auswärtigen Amt, sondern zeitgleich auf der Sonnenallee. Die Bilder habt ihr ja alle sicher gesehen. Da waren dann natürlich mehr Palästinenser und ich sag mal so erlebnisorientierte arabische Kids, die sich gerne anschließen, wenn sie sehen, da gibt's Randale so. Aber am Rande waren auch da ein paar verwirrte Linke. Und da hat eine Demonstrantin ein Plakat hochgehalten. Das möchte ich auch nicht vorenthalten. Da stand drauf, you are on the wrong side of history, in Klammern, again. Und das hat mich ehrlich gesagt noch fassungsloser gemacht, als dieses Free Gaza from German gilt. Das ist nämlich so eine perfide Relativierung des Holocaust. Schlimmer geht es meiner Meinung nach eigentlich kaum, weil wenn man das zu Ende denkt, 6 Millionen tote Juden werden hier instrumentalisiert, um jetzt die Juden als die neuen Nazis zu bezeichnen. Und zu Ende gedacht, wie gesagt, natürlich hat diese Dame, die dieses Schild hochgehalten hat, das nicht zu Ende gedacht. Aber am Ende heißt das meiner Meinung nach, heutzutage heißt Juden töten, für diese Linke also auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Anti-Nazi ist man also heutzutage, wenn es nach denen geht, wenn man Juden tötet oder es zumindest billigen in Kauf nimmt. Also das muss man sich mal vorstellen, weil ja die Juden die neuen Nazis sind. Und ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, dann sind wir wirklich verloren. Dann sind wir wirklich lost. Am Ende wollen diese Linke dann immer wieder befreit gegen Juden hetzen. Und dafür müssen sie halt jetzt diesen Schuldkult beenden. Und das haben ja die Theoretiker, die du angesprochen hast, auch schon gemacht, um zu rechtfertigen, warum sie jetzt plötzlich Juden töten dürfen.
Ja, bleiben wir mal dabei. Auch diese Relativierung des Holocaust ist ja dahingehend spannend, dass wir im letzten Jahr ja tatsächlich auch jemanden in Deutschland zu Gast hatten, der eine ähnliche Relativierung vorgenommen hat. Der war zu Gast bei Olaf Scholz, also Bundeskanzler, und auf einer Pressekonferenz hat er gesagt, Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen und hat dann noch hinzugefügt, 50 Massaker, 50 Holocausts. Jetzt könnte man denken, okay, unser Olaf wird sich da schon ordentlich zu geäußert haben. Nö, der hat dazu gar nichts gesagt, sondern der hat das einfach so hingenommen. Und dieses Zitat stammt von niemand anderem als...
Ich weiß es, aber du darfst es sagen.
Okay, das ist sehr nett von dir. Und zwar ist es Mahmoud Abbas, Palästinenserpräsident. Also ein Herr, der in Anführungsstrichen für die moderatere Variante der palästinensischen Politik steht. Und die moderatere Variante spricht hier eben von 50 Holocaust. Also im Endeffekt auch nichts anderes als eine Relativierung. Ja, jetzt kann man sagen, Holocaust kommt vom Begriff her, bla bla, vielleicht hat er das gemeint. Wage ich zu bezweifeln, sondern ich glaube, er hat genau das damit ausdrücken wollen, was eben in diese Logik reinpasst. Dass nämlich dieses klassische Klischee oder diese klassische Verschwörungstheorie hier wieder neu aufgekocht wird, dass eben jetzt aus den Opfern Täter geworden sind. Und das ist ja auch etwas, was in diesen klassischen Anti-Zionismus beziehungsweise in den eigentlichen Antisemitismus dann eben auch reinfällt, die sogenannte Täter-Opfer-Umkehr. Das ist ja im Endeffekt auch das, was du schon angesprochen hast. Das ist das, was tatsächlich auch nach der Shoah dann tatsächlich relevant geworden ist, gerade eben auch für Linke. Also der linke Antisemitismus basiert sehr stark auf der Täter-Opfer-Umkehr. Und es geht hier tatsächlich vor allem darum, dass die deutsche Linke eben versucht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg es irgendwie hinzukriegen, dass man tatsächlich den auch in der Linken vorhandenen Antisemitismus weiter ausleben kann. Und man hat es eben dann so gemacht, dass man eben diesen Antizionismus und die damit verbundene Täter-Opfer-Umkehr eben relativ stark und relativ gut genutzt hat. Was man dazu auch sagen muss, das ist tatsächlich auch kein rein deutsches Phänomen, sondern das Ganze hat relativ viel auch mit dem Kalten Krieg zu tun. Die Sowjetunion hatte ja natürlich auch in der Region strategische Partner, hat versucht eben auch genau diesen gleichen Duktus zu fahren. Also man konnte natürlich in sozialistischer, kommunistischer Logik gar kein Antisemit sein, weil ja alle gleich waren und so weiter und so fort. Also hat man tatsächlich einfach aus der Verteufelung der Juden eine Verteufelung Israels gemacht. Das, was ich eben schon zitiert habe, ist im Endeffekt genau das, was sich auch die Sowjetunion damals ausgedacht hat. Und das ist tatsächlich nichts, was eben wirklich neu ist. Aber diese Schuldumkehr, das ist tatsächlich neu, die gab es so in der Linken meiner Meinung nach nie so deutlich. Und das, was wir da jetzt eben gesehen haben von diesen langhaarigen Hippie-Studenten mit ihren Putzlappen um den Hals, das ist schon etwas Beängstigendes, wo man tatsächlich sagen muss, das ist etwas, was ein ganz neues Phänomen ist, was mir tatsächlich so aus der linken Szene bisher auch nicht bewusst war.
Welches meinst du jetzt ganz genau, das neue Phänomen? Weil wir haben ja gerade viel gesprochen darüber, dass es ja eigentlich ein altes Phänomen ist, was immer wieder kommt.
Ich meine die Studenten vorm Auswärtigen Amt. Also diese doch scheinbar linken Studenten, die in meinen Augen etwas gemacht haben, was vorher so aus der linken Szene so deutlich, wie es da kam, eher nicht kam. Also es gab immer diesen Antizionismus, aber meistens eben verbunden mit Antikapitalismuskritik, anderen Bezügen, aber diese Schuldumkehr oder diesen Schuldduktus, so wie er dort tatsächlich auch ganz eindrücklich definiert wurde, war mir tatsächlich bisher nicht so bewusst oder nicht so offenkundig.
Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, um das klarzumachen, auch für alle anderen, muss man da wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen differenzieren, weil wir haben ja eigentlich gerade den Beweis gebracht, dass das früher zumindest bei diesen linksterroristischen Gruppen ja eigentlich genau das Gleiche war. Du meinst wahrscheinlich mehr jetzt bei so einer nicht so radikalen oder Linken.
Nee, ich meine tatsächlich, also das sind ja zwei unterschiedliche Punkte. Zum einen diese Täter-Opfer-Umkehr, das ist das, was wir in den 70er, 80er Jahren vorrangig bei den linken Gruppen haben. Und dieses Schlussstrichdenken, das, was du jetzt eben nochmal genauer angesprochen hast, was ja eben im Endeffekt das meint, was vorm Auswärtigen Amt passiert ist. Das ist, meine ich, neu in der linken Szene. Das Schlussstrichdenken kennen wir vor allem aus der rechten oder aus der konservativen Ecke und aus Teilen der demokratischen Mitte. Aber dass es jetzt eben auch so stark in der, in Anführungsstrichen, linken Szene oder in der linksliberalen, wie auch immer man diese Menschen nennen möchte, das ist, meine ich, neu.
Ja, ich würde aber trotzdem vielleicht ein bisschen einschränken und sagen, diese deutliche Formulierung dessen ist neu, weil ich schon sagen würde, dass das, was du am Anfang gesagt hast, ja eigentlich genau der verklausulierte Versuch ist, genau das zu tun, man nur es noch nicht gewagt hat, es genau so auszusprechen.
Das kann auch sein, ja, natürlich. Diese Schuldumkehr meint natürlich auch immer, dass man argumentieren darf, oder bei dieser Schuldumkehr ging es ja auch immer wieder darum, um eine gewisse Normalität in der Gesellschaft, um eine Normalität in der Auseinandersetzung auch mit der eigenen Nation und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es da immer so ein bisschen tricky, aber im Endeffekt ist es nichts anderes, denn diese Schuldumkehr oder diese German Guilt, die dort ja angesprochen wurde, die basiert natürlich in diesem im Denken der Leute natürlich darauf, dass man hier versucht, Kritik an einem Staat wieder in oder Kritik an einem Staat Israel so zu formulieren, dass man eben diese sogenannten Antisemitismusvorwürfe, dass man die umgehen kann. Ich glaube, das ist hier wieder so dieser entscheidende Punkt. Also die Schuldumkehr, Schuldabwehr, Schlussstrichdenken fällt hier auch ganz klar wieder damit zusammen, dass in Anführungsstrichen es eben einen Teil gibt, in dem von Denkverboten gesprochen wird. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, auf das Thema Denkverbote.
Ja, aber tatsächlich würde ich auch sagen, dass dieser spannende Punkt wirklich ist, auch wenn ich schon ein bisschen der Meinung bin, dass es damals aus vielen Zitaten auch von Herrn Kunzelmann und auch von Ulrike Meinhof hervorging, auch im Endeffekt in so eine Schuldkultrichtung geht oder zum Beispiel sowas, wir müssen jetzt lernen, dass die Juden jetzt selbst Faschisten geworden sind. Also solche Zitate findet man ja auch zuhauf aus der linksradikalen Szene in den 60er, 70ern. Aber trotzdem ist es natürlich jetzt spannend, dass es, finde ich, eher spannend, dass es eher eigentlich aus so einem Art, wie du ja fast gesagt hast, linksliberalen oder so einem demokratischen linken Spektrum schon kommt. Und deswegen finde ich spannend, dass ich trotzdem ihnen vorwerfen würde, dass sie trotzdem in so einer Tradition dieses linken Antisemitismus stehen, den wir ja jetzt gerade gesehen haben, und sie sind am Ende auch noch stolz drauf. Und ich muss sagen, ich bin echt so wütend darüber. Ich habe mich hier wirklich tagelang für die Berichterstattung von diesen muslimisch geprägten Communities, von wahrscheinlich auch vielen Palästinensern, die hier auf die Straße gehen, irgendwie als Lügenpresse beschimpfen lassen müssen. Springer sowieso, geht ja gar nicht für die. Ich habe die wirklich jede antisemitische Scheiße brüllen hören, gesehen, wie die irgendwie Neukölln auseinandernehmen, aber trotzdem habe ich, es tut mir leid, es ist vielleicht eine unpopular Opinion, aber trotzdem habe ich für diesen Hass dieser Menschen, die ja aber, wie wir ja wissen, jahrzehntelang über Generationen hinweg indoktrinierten Hass gegen Israel, habe ich wenigstens eine nachvollziehbare Erklärung in meinem Kopf, und zwar diese Indoktrinierung. Und das finde ich fast, wie gesagt, nachvollziehbar als diese wohlstandsverwahrlosten Elendsgestalten vor dem Auswärtigen Amt, die glauben, weil sie eine Uni von innen gesehen haben, dass ihre Sympathie für Judenmörder irgendwie so ein scheiß postkolonialer Kampf wäre oder whatsoever. Nein, am Ende ist es halt, wie ich immer sage, schlicht und ergreifend scheiß Antisemitismus. Die Araber, die hier scheiß Juden auf der Demo rufen, machen wenigstens kein Hehl daraus, dass sie Antisemiten sind. Aber die tun ja so, als seien sie ja eigentlich die Guten, also die vom Auswärtigen Amt. Und das ist natürlich auch nochmal der feine Unterschied und macht das Ganze auch nochmal wirkmächtiger auf eine Art und Weise.
Da würde ich tatsächlich nochmal anschließen. Wie gesagt, es gibt ja, also wir sind ja, muss man ja auch sagen, nicht die Ersten, die sich jetzt ausführlicher mit dem Thema Antisemitismus von links beschäftigen, aber wir sehen ihn halt gerade wieder deutlich stärker auf der Straße. Es gab tatsächlich vor einer ganzen Weile, jetzt muss ich lügen, das ist schon ein bisschen älter, das Buch. Ich will aus diesem Buch mal einen Satz zitieren, also eine polemische, muss man dazu sagen, eine polemische Schlussfolgerung, die Thomas Hauri in einem Nachwort zu dem Buch vom Antizionismus zum Antisemitismus von Leon Poljakow, hat er eben einen Nachwort geschrieben, das heißt zur Logik des bundesdeutschen Antizionismus. Ist schon älter, ich kann nochmal schnell reinschauen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Und zwar ist das Buch von 2006, ist die Neuauflage, müsste aber dann tatsächlich von 92 schon sein. Worauf ich hinaus will, dieses Buch ist also schon eine ganze Weile alt und trotzdem ist das, was ich mir hier markiert habe, passt vielleicht sehr gut, aber über diese Person, über die wir jetzt sprechen, wollen das nicht hören, aber es passt meiner Meinung nach sehr gut für sie. Alle richtigen Völker, die im Genuss von Blut und Boden sind, dürfen Staaten gründen, die Palästinenser und die Kurden, nur die Juden nicht, weil sie nach deutsch-völkischen Kriterien keines sein dürfen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was immer so ein bisschen damit reinspielt. Diese ganze Debatte darüber, Entwurzelung des palästinensischen Volkes, diese Kolonialismusdebatte basiert ja darauf, dass es darum geht, dass Israel vorgeworfen wird, dass es eben 48 gegründet wurde und dass damit quasi, wenn man das so will, der Kolonialismus von weißen Europäern, was auch immer, losging, was ja totaler Bullshit ist, wenn man bedenkt, dass eben seit ungefähr 3000 Jahren Jüdinnen und Juden in der Region leben und dass sie eben von dort vertrieben worden sind. Ein paar sind dort geblieben, aber es geht immer darum, dass auch in der linken Szene unterschwellig ein völkischer Charakter immer eine Rolle gespielt hat, gerade eben in Bezug auf eben vor allem diesen Konflikt. Also da wird ja auch ein Volk kreiert, in dem Sinne, dass die Palästinenser ja eigentlich als solche gar nicht existieren, sondern das ist ja klassischerweise sind es vor allem eben Araber, aber auch Beduinen und so weiter und so fort, die dort leben, also unterschiedliche Volksgruppen, die aber alle zu einem Volk zusammengemauscht werden, nämlich eben diesen Palästinensern. Und das eben seit der Staatsgründung Israel. Und ich glaube, das, was wir jetzt sehen, ist, und das wollen Sie eben nicht gerne hören, nichts anderes als deutsch-völkischer Nationalismus, der damit reinspielt. Eben diesmal von links oder aus einem linksliberalen Spektrum.
Und sie stehen damit ja auch in der Tradition mit den echten Nazis, also mit den Nazis zwischen 33 und 45, die ein sehr gutes Verhältnis hatten zu den Machthabern, die damals in dem, was die ja jetzt so landläufig als Palästina bezeichnen, da sehr gute Kontakte hatten und auch ihnen dabei geholfen haben, gegen Juden zu kämpfen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich möchte kurz noch mal eine andere Frage stellen, beziehungsweise das anmerken. Du hast gesagt, dass diese postkolonialen Kräfte quasi sagen, der europäische Kolonialismus hätte jetzt mit Israel angefangen. Nee, das stimmt ja nicht. Es ist die Fortführung quasi. Also es ist quasi so die Identifizierung eines modernen Kolonialismus. Das so interpretieren sie das. Weil ich würde da nämlich jetzt auch gerne drauf eingehen, mal diese Theorien auseinanderzunehmen, warum die eigentlich so denken. Aber deswegen nur die Frage, oder habe ich irgendwas falsch verstanden?
Genau, also ne, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, kann auch sein. Ich meinte, dass dieser Kolonialismus, der Israel vorgeworfen wird, seit 48 erst passiert. Das geht nicht logischerweise, der klassische Kolonialismus hat ja schon viel früher begonnen. Aber das, was jetzt eben Israel vorgeworfen wird, beginnt meiner Meinung nach eben mit der Staatsgründung und dann eben ja damit, dass eben Israel hier fantastiert wird als eben ein Land von weißen europäischen Einwanderern. Was auch Quatsch ist, weil auch da, um das nur noch kurz zu sagen, wir haben natürlich auch nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg auch 850.000, 860.000 Jüdinnen und Juden, die eben arabische Länder verlassen mussten und die dann eben in Israel eine sichere Heimat gefunden haben. Das wird gerne vergessen, wenn man von dieser Nakba spricht, aber das nur noch nebenbei.
Ihr seht, das Thema ist komplex und man kann so viel dazu erzählen, aber ich möchte jetzt auch nochmal auf diesen Postkolonialismus genauer eingehen. So viel vorab, wie gesagt, das ist ja irgendwie der Versuch, so eine Art weißen Kolonialismus zu identifizieren von diesen Gruppen, den es ihrer Meinung nach immer noch gibt, und zwar von dem Staat Israel. Und das ist natürlich eine perfide Denke. Und da gehe ich jetzt mal genauer drauf ein, weil ich bin wirklich auch ein bisschen sauer. Weil Sven, ich sag mal, Menschen wie wir, ja, wir haben schon lange genau vor diesem Antisemitismus in dieser postkolonialen Bubble und auch in Teilen des Queer-Feminismus gewarnt. Also da vermischen sich ja diese linken, linksliberalen Positionen so, die man da sieht. Wenn man das aber auseinanderdröselt, sieht man, dass es da halt Überschneidungen gibt und dass das auch nicht von ungefähr kommt. Und weil ich will zum Beispiel auch sagen, vor diesem jetzt ja wenigstens endlich gecancelten Star-Journalisten Malcolm O'Hanwe, der hat mich schon lange auf Twitter blockiert, weil ich immer wieder auf seinen Antisemitismus hingewiesen habe. Viele haben immer wieder auf seinen Antisemitismus in Bezug auf Israel hingewiesen, aber seine vor allem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber war das bis jetzt egal, ja. Es wurde ihnen gesagt, weil wir haben aber jetzt gesehen, was passiert ist. Im Gegenteil, also die sind da nicht drauf eingegangen auf diese Warnung. Im Gegenteil, dieser vermeintlich linke, vermeintlich antirassistische Zeitgeist, dieser postkolonialen Anhänger, der wurde hofiert, als progressiv angesehen. Diese Leute, die gewinnen Journalistenpreise und dürfen große Kunstausstellungen in Kassel kuratieren, ja. Und alle klopfen sich dabei auf die Schulter, weil sie sagen, ey, geil, das ist voll der geile Antirassismus, jetzt kriegen die auch mal eine Stimme. Aber die Leute haben nicht trotz, sondern genau wegen ihres Aktivismus ist so in diesem Bereich, vor allem auch im Journalismus, Karriere gemacht, weil sie eben einem gewissen linken, unreflektierten Zeitgeist entsprochen haben. Und jetzt wundert man sich plötzlich, wenn diese Leute, wie Malcolm O'Hanwe auf Twitter schreiben, wohlgemerkt, am selben Tag des furchtbaren Terrors des Hamas, schreibt der bei Twitter, wenn die Zunge der Palästinenser systematisch abgeschnitten wird, wie sollen sie sich mit Worten wehren? Wenn das Wahlrecht der Palästinenser unterbunden wird, wie sollen sie sich mit Kreuzen wehren? Wenn ihre Bewegung eingeschränkt wird, wie sollen sie sich mit Demos wehren? Was erwarten Leute? Das postet er. Und dass er dann auch im Nachhinein noch leugnet, er würde damit nicht diesen Terror der Hamas relativieren, ist halt irgendwie dumm und perfide, weil es ist nichts anderes als die Relativierung dieses Hamas-Terrors, von wegen, was sollen sie denn sonst machen, außer Frauen, Kinder töten, vergewaltigen und Leute verschleppen. Also, das lese ich daraus. Was anderes kann man da nicht rauslesen. Aber wie dem auch sei, zum Glück hat Arte und der BR, er ist freier Journalist, haben jetzt gesagt, sie beauftragen ihn nicht mehr. Arte hat ihm sogar gesagt, er soll bitte alle Verbindungen zu Arte von seinen Social-Media-Profilen löschen, so, ey, immerhin. Aber ich finde, viel zu spät, insbesondere, weil viele, viele, viele Leute darauf hingewiesen haben, dass Menschen wie er so denken und er so denkt. Man lässt halt Antisemiten derselben Couleur auch die Dokumenta kuratieren, habe ich ja schon angesprochen. Und jetzt wundert man sich, dass Teile von denen, also von diesem Kunstkollektiv, was die Dokumenta kuratieren durfte, sich diese Samidun-Aktion auf der Sonnenallee in Neukölln liken, die auch am Tag des Terrors zur Feier des Tages Süßigkeiten verteilen. So viele Menschen haben im Vorfeld gesagt, man kann mit diesen Antisemiten nicht zusammenarbeiten. Und es wurde trotzdem getan. Und dann wird im Nachhinein immer versucht, das irgendwie einzufangen. Und es ist einfach vorher schon absehbar, dass da antisemitische Scheiße bei rauskommt. Und das macht mich halt so betroffen, weil man es schon so lange gesagt hat. Aber jetzt muss man halt natürlich neben dieser ganzen Wut auch mal überlegen, wo kommt das eigentlich her? Und vielleicht mal so ein bisschen theoretisch darauf schauen, warum diese Kreise so einen Hang haben zum Antisemitismus und auch zur Dämonisierung Israels. Ich meine, von diesen Steinzeit-Anti-Imperialisten, ja, so linksradikale Autonome, manche irgendwie Stalinisten, Trotzkisten, so richtige linksradikale Antifas, wie man sie sich vorstellt, so, die lehnen ja auch den deutschen Staat ab und die von denen ist man das ja gewöhnt und die stehen sich vielleicht noch mehr in der Tradition von diesen Gruppen, die du eingangs erwähnt hast, so. Aber die beschriebenen, von mir jetzt beschriebenen, sind ja andere, das sind ja so moderate Linke, in der Mitte der Gesellschaft werden sie hofiert und sie haben sich da ja auch bisher pudelwohl gefühlt. Ihre gefühlige Betroffenheitsrhetorik konnten sie ja auch in jede Kamera plären. Was ich sagen will, das sind ja oft keine klassischen Linksradikalen. Da habe ich auch noch mal ein Beispiel für, auch mal ein aktuelles Beispiel. Die Influencerin Chiara Seidel, eine österreichische Influencerin, besser bekannt als radikal behindert, also das sage ich nicht, das ist ihr Name bei Instagram. Die hat sich dort auch als queerfeministische Aktivistin bezeichnet, natürlich ihre Pronomen geteilt, hat die ganze Zeit Influencer-Marketing gemacht für irgendwelche ökologischen Limonaden oder irgend so einen Scheiß. Und die postet am einen Tag nach dem Hamas-Terror ein Bild, auf dem ikonisiert diese Hamas-Kämpfer mit ihren Gleitschirmen zu sehen sind, die ja unter anderem auch dieses Musikfestival angegriffen haben, wo 260 junge Menschen abgemetzelt wurden. Und darunter steht, unter diesem Sharepic, was diese Influencerin geteilt hat, "This is what decolonization looks like. This is what a revolution takes. This is what land defense means." Also ich glaube, ihr habt es alle verstanden. Also es ist auch eine absolute Relativierung dieses Terrors, weil die können sich ja nicht anders wehren, unter dem Oberbegriff Dekolonisierung, Decolonization. Und das ist halt so eine komische Influencerin, so, ja, die halt die ganze Zeit einen auf Regenbogen hier, Pronomen da macht und jetzt relativiert die diesen Terror. Man kann es nicht glauben. Wie kann das sein, dass halt so vermeintlich unschuldige Aktivisten, die irgendwie nur so ein bisschen woke sein wollen, ernsthaft diese Gewalt rechtfertigen? Wie kann das sein? Und da muss man jetzt wahrscheinlich schon mal den Blick auf so ein bisschen die Theorie oder diese theoretischen Vorbilder dieser postkolonialen Denkschule richten. Auch wenn ich nicht glaube, dass diese Chiara Seidel, also diese Influencerin, sowas gelesen hat, aber sie schwimmt eben auf dieser Welle mit. Und viele schwimmen auf dieser Welle mit und viele denken, boah, das ist ja total klug und total woke und total aufgeklärt. Aber da steckt halt doch mehr dahinter manchmal und das wurde zu lange ignoriert und jetzt kommt die Rechnung dafür. Willst du dazu noch was sagen, bevor ich jetzt irgendwie hier so ein bisschen theoretisches Blabla mache?
Vielleicht so ergänzend. Diese eher bisschen gemäßigteren Linken, da gibt es ja noch mehr von. Beispiel ist ja auch, gab es jetzt auch diese Fridays for Future-Aktivistin, wenn du dich erinnerst, Elisa Baas, die ja die ist Sprecherin von Fridays for Future, deswegen kann man eben ihren Namen auch sagen, die ist also Person des öffentlichen Lebens und die hat sich eben auch relativ deutlich geäußert und sie hat aber auch etwas wieder sehr Perfides gemacht. Sie hat nämlich geschrieben, in Deutschland herrscht eine Pogromstimmung gegen Palästinenser Doppelpunkt:innen und Schuster heizt sie an. Schuster ist der Vorsitzende oder Präsident des Zentralrats der Juden und der hatte gesagt, wer die blutrünstige Barbarei des Hamas-Terrors auf deutschen Straßen feiert, ist ein Barbar. Das ist die Aussage von Schuster gewesen, auf die sich jetzt eben diese Bars da bezieht. Und das ist auch nichts anderes. Also, und man muss ja eigentlich Fridays for Future zugute halten, also dem deutschen Ableger wohlgemerkt, dass die sich meistens doch relativ klar positionieren. Das muss man denen zugute halten. Bisher, zumindest mein aktueller Stand, kann jetzt natürlich sein, dass sich das Ganze jetzt in den Tagen zwischen unserer Aufnahme und der Veröffentlichung nochmal ändert. Habe ich aber noch keine Stellungnahme von Fridays for Future zu dem gelesen, was Elisa Baas geäußert hat. Also wie gesagt, Sprecherin und die hat meiner Meinung nach, oder Fridays for Future hat sich bisher dazu noch nicht geäußert.
Sven, ich möchte dich jetzt hier nicht bloßstellen, aber ich entschuldige das, weil du wahrscheinlich umziehst, aber heute, also wo wir aufzeichnen für euch, hat Greta Thunberg einen sehr, 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 sehr umstrittenen, der das gerade völlig viral geht, einen Free Gaza-Post gemacht, wo sie mit verschiedenen internationalen Fridays for Future-Aktivisten palästinasolidarische Stellung bezieht. Genau, aber Luisa Neubauer hat zeitgleich heute, haben bei der Welt einen Artikel, wo Luisa Neubauer sich ganz klar gegen Antisemitismus und auch glaubhaft gegen Antisemitismus positioniert hat. bei dem Greta Thunberg-Post, das ist eine Posse sondergleichen, im Hintergrund dieses Posts, wo diese vier Aktivisten stehen mit ihren Pro-Palästina-Schildern, ist eine kleine Plüschkrake zu sehen. Ihr wisst genau, warum das problematisch ist. Greta Thunberg hat jetzt, also unmittelbar, das war jetzt Stand, wo wir aufzeichnen, eine Stunde vorher dann gesagt, als sie darauf aufmerksam gemacht wurde, gesagt, oh, sorry, das wusste sie nicht, das, wofür die Krake steht. Und deswegen hat sie quasi den Post gelöscht und nochmal das Foto nochmal hochgeladen, wo diese Krake nicht mehr drauf ist. Und man kann sich's nicht vorstellen. Also man hat offensichtlich keine Ahnung von antisemitischen Stereotypen, und der Wirkmächtigkeit von antisemitischen Stereotypen, aber wohl offensichtlich eine ganz starke Meinung zu dem, was gerade im Nahen Osten und im Gaza passiert. Aber zu toten Juden schweigt man, weil kein Wort nach dem Terror der Hamas, kein Wort zu dem Terror der Hamas, aber jetzt eine starke Meinung dazu haben, aber kein Plan davon, was Antisemitismus überhaupt bedeutet und wie Antisemitismus funktioniert. Offensichtlich, wenn sie nicht weiß, dass diese Krake, was ich ihr auch glaube, was diese Krake bedeutet. Und sorry, auch nochmal dazu, bevor ich dann mal was über diese postkoloniale Theorie erzähle. Die deutsche Fridays for Future-Sprecherin, die du angekündigt hast, die von Pogromen gegen Palästinenser spricht, das ist auch an Perfidität nicht zu überbieten. Ich weiß, es gibt gerade ein Demonstrationsverbot in Berlin für die palästinensischen Demos. Und darüber kann man definitiv kritisch reden im Zuge der Meinungsfreiheit oder auch aus taktischen Gründen, weil alles, was wir jetzt auf der Straße in Neukölln sehen, meiner Meinung nach auch eine Folge dieses Demonstrationsverbotes ist. Darüber kann man reden, das kann man auch kritisch sehen. Und diese palästinensischen, pro-palästinensischen Aktivisten, die haben eigentlich unbedingt ein Recht, ihre Meinung zu vertreten auf deutschen Straßen. Darüber können wir diskutieren. Aber von einer Pogromstimmung deswegen zu sprechen, das ist so perfide, weil Pogromstimmung, auch heute kommt raus. Aber in Berlin wollte ein Unternehmen plakatieren, die Fotos von Vermissten, von den entführten Juden im Gazastreifen. Der Berliner Senat hat gesagt, nee, das ist zu gefährlich, das könnte den Konflikt nur anheizen. Eine Pro-Israel-Demo, eine Demo gegen die Hamas, so war sie angekündigt, in Neukölln, wurde aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Es waren 10 Leute angemeldet für diese Demo. Die Polizei hat gesagt, um das zu sichern, bräuchten wir 500 Schaften. Sie empfehlen, diese Demo abzusagen. Hier in Berlin sich Israel solidarisch zu zeigen, ohne Polizeischutz, ist unmöglich und eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit. Sich als Jude öffentlich zu erkennen in Berlin ist eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit. Es sind Molotow-Cocktails auf eine Synagoge geworfen worden in Berlin. Und dann davon zu sprechen, es gibt eine antipalästinensische Pogromstimmung, ist einfach eine Täter-Opfer-Umkehr sondergleichens und das kann man so nicht stehen lassen. Auch wenn man kritisieren kann, dass palästinensische Stimmen auf der Straße nicht gehört werden wegen dieses Demonstrationsverbotes. Das ist aber was anderes.
Dazu nochmal ergänzend, also diese Stimmung oder diese Schutzproblematik, die haben wir nicht nur in Berlin, muss man dazu sagen, sondern die gibt es auch in anderen deutschen Städten, genauso wie tatsächlich Angriffe auf Pro-Israel-Demonstranten. Tatsächlich habe ich bisher noch nicht viel von Angriffen auf Demonstranten, die eben den Hamas-Terror feiern oder die sich irgendwie solidarisch zeigen, habe ich bisher noch.
Von der Polizei tatsächlich, die halt das Demonstrationsverbot durchsetzen.
Aber ich meine jetzt eben andersrum, gibt es eben Angriffe auf Teilnehmer von Pro-Israel-Veranstaltungen und eben nicht von der Polizei, sondern von irgendwelchen Menschen, um das jetzt mal so zu formulieren. Und da gibt's oder gab es auch vor ein paar Tagen einen Bericht aus der Leipziger Volkszeitung. Da war es nämlich so, jetzt grob zusammengefasst, israelischer Besitzer einer Humusbar wollte eben aus Angst vor Übergriffen seinen Laden nicht öffnen. Was in Deutschland schon mal komisch ist, dann könnte man ja sagen, okay, aus leidiger Erfahrung wissen wir in Deutschland ja leider, dass viele jüdische Einrichtungen durchweg unter Polizeischutz stehen müssen, leider. Und das ist ja auch was Besonderes. Übrigens hängt das mit dem vorhin erwähnten Brandanschlag in München zusammen. Seitdem gibt es eben für viele jüdische Einrichtungen in Deutschland, aber auch in Europa eben Polizeischutz, den es eben aber auch nur für jüdische Einrichtungen gibt und nicht für muslimische oder christliche Einrichtungen, sondern das ist ein Phänomen, was sich tatsächlich nur auf Juden bezieht und was ganz klar etwas auch mit Antisemitismus in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zu tun hat. Aber was ich jetzt eben sagen wollte, in Leipzig war es tatsächlich so, da wollte ein Besitzer seinen Laden nicht öffnen, weil er Angst hatte. Und das bedeutet nichts anderes, als dass er das Gewaltmonopol oder dass er nicht mehr auf das Gewaltmonopol des Staates vertrauen kann. Was passiert also in Leipzig? Und das ist jetzt etwas Spezielles, was man tatsächlich Leipzig zugutehalten muss. Ultras von Chemie Leipzig und Eintracht Frankfurt haben laut dem LVZ, also Leipziger Volkszeitung, laut dem Artikel angeboten, dass sie den Laden beschützen. Dann hat er den Laden aufgemacht und tatsächlich standen dann Ultras von Chemie Leipzig und von Eintracht Frankfurt vor dem Laden und haben dafür gesorgt, dass keiner diesen Laden angreift. Und nochmal, das ist nicht die Polizei gewesen, sondern das sind Fußballfans, die sich hier vor einen Laden stellen und den beschützen, damit der ganz normal aufmachen kann in Deutschland.
Im Gegensatz zu dem, was man ja oft so sagt, der Osten ist, was das angeht, vor allem auch links, also von der linken oder linksradikalen Szene gesehen, äußerst stabil oder deutlich stabiler als das, was wir in Teilen der westdeutschen Linken oder auch der Berliner Linken gerade, vor allem der Berliner Linken gerade erleben. In Jena, wo wir auch beide uns kennengelernt haben und studiert haben, gibt es fast täglich pro-israelische Veranstaltungen und Kundgebungen, die organisiert werden, auch aus linken oder linksradikalen Kreisen. Das heißt, das muss man auch mal zugutehalten.
Auf der anderen Seite, und das muss man leider auch sagen, gibt es natürlich auch im Osten, und das gab es eben auch, als wir da studiert haben, schon eine größer werdende Gruppe eben von Menschen, die eher aus diesem Post-Colonial-Krams kommen. Und da gab es ja vor gar nicht allzu langer Zeit, auch in Jena, einen, ja sagen wir mal, Angriff auf, jetzt habe ich den Namen hoffentlich richtig, Konstantin Schreiber, Tagesschau-Sprecher, der eben studiert hat, der sich relativ gut mit dem Islam auskennt, der die arabische Welt kennt, fließend Arabisch spricht und so weiter und so fort. Und der wurde in Jena von einer linken Gruppe angegriffen. Dem wurde eine Torte ins Gesicht geschlagen und es wurde damit versucht, auch diese Veranstaltung mundtot zu machen. Und diese Menschen, ich habe gerade nicht geschaut, ob die sich jetzt zu diesem Konflikt oder ob die sich jetzt zu diesem Massaker geäußert haben, aber die gehen auf jeden Fall in die gleiche Richtung wie die Person, über die wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen. Also dieses schon eher linke Milieu, das postkolonial ist, das woke ist und so weiter und so fort, die gerne versuchen, Debatten über den Islam und so weiter zu unterdrücken, weil das Ganze ja antimuslimischer Rassismus sei und so weiter und so fort. Das sind alles keine neuen Debatten, die haben wir selbst in Jena noch miterlebt, aber die schwappen jetzt natürlich nochmal über und sie zeigen vor allem, und das ist jetzt das, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gute, sie zeigen jetzt dann doch mehr und mehr ihr wahres Gesicht. Und da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja, weil jetzt müssen wir endlich mal, oder ich endlich mal das machen, was ich die ganze Zeit ankündige, und zwar mal kurz darüber reden, was da die theoretischen Hintergründe sind. Und wahrscheinlich dreht sich jetzt jeder Philosoph, also studierter Philosoph im Schlackert mit den Ohren, weil ich das alles verkürzt mache und so weiter und so fort, aber nur um kurz da mal einen Einblick zu bekommen. Also warum sind die eigentlich so? Wo kommt das eigentlich her? Diese postcolonial queer feministischen Linken, dass die so ein Problem mit Israel haben, sprich eigentlich antisemitisch sind. Also ganz verkürzt gesagt ist, glaube ich, würde ich sagen, diese Theorieschule der Poststrukturalismus, und dieser Poststrukturalismus, wenn er sich mit diesen Dekolonialisierungsprozessen befasst, berufen sie sich vor allem auf den schwarzen französischen Psychiater und Theoretiker Frantz Fanon. Und der hat zum Beispiel seine zwei bekanntesten Schriften, die da, glaube ich, zu nennen sind, ist einmal das Werk Schwarze Haut, weiße Masken oder später, glaube ich, da sein berühmtestes Werk Verdammten dieser Erde. Er wurde mit diesen Werken zur Galionsfigur, würde ich mal sagen, gegen koloniale und imperialistische Unterdrückung, schlechthin, wie man sagen kann. Aus seinen Werken wurde dann aber auch eine Legitimation für einen bewaffneten Kampf eben gegen diese vermeintlich koloniale und imperialistische Unterdrückung interpretiert. Meiner Meinung nach tut man ihm da ehrlich gesagt auch ein bisschen Unrecht, weil er sagt auch viele richtige Dinge, also viele Wirkzusammenhänge, Kolonialismus und so, das kann man ja auch nicht leugnen. Ja. Vieles, was er da sagt, ist auch hilfreich für die Analyse des Kolonialismus und so weiter. Er hat nämlich selber auch noch davor gewarnt, vor einem essentialisierenden Denken, das die koloniale Weltordnung überhaupt erst hervorgebracht habe und auch nach ihrer Aufhebung weiterwirke. Postkoloniale Gesellschaften sollten nach ihm daher sich nicht positiv auf ihre von den alten Herren erzwungene Identität beziehen, sondern eine völlig neue, emanzipierte Identität hervorbringen. Meiner Meinung nach ist das eigentlich ein Statement gegen das, was wir jetzt sehen, aber darüber sollen sich andere streiten. Nichtsdestotrotz beziehen sich viele dieser poststrukturellen Denker, späteren Denker oder vor allem eine Denkerin des sogenannten Poststrukturalismus auf Fanon und können so ganz verkürzt gesagt ihre Gewaltfantasien gegen Israel mit diesem Kolonialismus, mit diesem vermeintlichen Kolonialismus rechtfertigen. Und Sven, du weißt wahrscheinlich, über welche eine Denkerin ich gerade spreche. Ich spreche über Judith Butler, Ikone auch vieler Queer-Feministinnen, wegen ihres Werkes Das Unbehagen der Geschlechter. Und hier schließt sich dann auch dieser Kreis, dieser vermeintlich wilden postkolonialen und queer-feministischen Mischung, bei der man sich immer fragt, wie kann man eigentlich so doof sein, sich als queere Person mit irgendwelchen wahnsinnigen Islamisten zu solidarisieren, die sie am liebsten an Krähen aufknüpfen würden, wenn sie es könnten, also die queeren Menschen. Aber egal, zurück zu Butler. Butler selbst, Jüdin, ist eben bekannt für Engagement, viele von euch werden es wahrscheinlich wissen, auch in der Israel-Boykott-Bewegung BDS, also meiner Meinung nach eine kauft nicht bei den Judenorganisationen. Sie sagte einmal wörtlich, die Hamas und die Hisbollah als soziale Bewegungen zu verstehen, die progressiv sind, die links sind, die Teil einer globalen Linken sind, sei extrem wichtig. Das hat sie gesagt. Also nochmal zum Mitschreiben, die Hamas und die Hisbollah seien progressiv und Teil einer globalen Linken. Ja, und wenn man das natürlich so interpretiert, dann ist ja klar, dass man auf den Gedanken kommt, diese Gewalt gegen Israel, im Endeffekt gegen Juden, sei gerechtfertigt. Der Postkolonialismus, der bewertet also, ich habe es ja schon angedeutet, die Gründung Israels als ein Kolonialprojekt. Also im Endeffekt als was Vergleichbares wie das, was die Europäer in Amerika und in Südamerika gemacht haben oder in Afrika. Also sprich, ja, also man stellt den Staat, die Gründung des Staates Israels auf eine Ebene damit. Und wenn man so denkt, dann wird ja auch klar, warum man dann denkt, dagegen ist Gewalt gerechtfertigt. Weil wenn man jetzt auf den echten historischen Kolonialismus blickt, da hat man ja wahrscheinlich schon auch gewisse Sympathien mit den indigenen Völkern, die sich vielleicht gegen diesen Kolonialismus wehren. Nur natürlich ist das in keiner Weise irgendwie vergleichbar, was Israel jetzt macht, als das, was die Europäer damals im echten Kolonialismus gemacht haben. Und ja, wie gesagt, dadurch ergibt sich dann halt dieses Verständnis für diese für Selbstmordattentate. Im Vorfeld wurde da immer drüber geredet, aber das, was wir jetzt gesehen haben, ist natürlich die Konsequenz daraus. Und damit wird, wie wir die ganze Zeit sehen, tödliche Aggression gegen schutzlose Zivilisten, in diesem Fall einfach Juden, ohne großes Wenn und Aber gerechtfertigt. Israel wird dabei halt immer umstandslos den Unterdrückern zugeschlagen. Nicht ein Gedanke wird darauf verwendet, dass die Gründung des Staates auf Jahrhunderte Jahre Verfolgung von den Pogromen in Russland und in Polen bis zur Shoah zurückgehen. Jüdische Flüchtlinge und Überlebende steigen in dieser Lesart zu mächtigen Kolonialherren auf. Die Gründung des Staates wird quasi als Geburt, also Staates Israel wird als Geburtsstunde der neokolonialen Ära verstanden. Und das verkennt halt so viele historische Fakten, dass zum Beispiel das, was du schon angedeutet hast, der Staat Palästina so nie existiert hat, dass schon immer Juden dort gelebt haben in dem Gebiet. Also dafür muss man nur die scheiß Bibel aufschlagen, um das zu wissen. Und niemand hätte irgendwas dazu gesagt, wenn jetzt dort ein anderer arabischer Staat zum Beispiel gesagt hätte, oh, wir nehmen uns das jetzt einfach oder irgendwie so. Also es ist halt einfach eine unglaubliche Projektion, Hassprojektion auf den Staat Israel. Und dazu kommt ja noch, ja, in diesen intersektionalen Konzepten des Postkolonialismus, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, also zu sagen so, wir gucken uns die Diskriminierungserfahrungen der Menschen an und bewerten die in so einer Art Intersektionalismus, wird ja Antisemitismus voll oft einfach nur als so eine Art Unterart des Rassismus gesehen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz fatal, weil Antisemitismus funktioniert. Also das ist auch einfach, das ist auch wirklich ohne Bewertung. Das muss man einfach, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, Antisemitismus funktioniert einfach anders als Rassismus. Rassismus, also ich will das auch gar nicht bewerten, was schlimmer ist, aber Rassismus ist immer eine Abwertung. Wenn man ein Rassist erhebt sich über die anderen, über die nicht zur vermeintlich eigenen Rassen gehören. Man fühlt sich besser, weiterentwickelt, schlauer und so weiter und so fort. Der Antisemit, der überhöht aber den Juden. Das heißt, er hat Angst vor dem Juden, weil er dem Juden unterstellt, ja, die Welt zu beherrschen, an eine jüdische Weltverschwörung glaubt. Und mit dieser Überhöhung des Juden, was wir ja auch im Dritten Reich und was wir auch in jedem Antisemitismus eigentlich immer sehen, ist diese Überhöhung. Und das Tragische daran ist, diese Überhöhung im Endeffekt sich in einem Vernichtungswillen ausdrückt, weil es für den Antisemiten eigentlich keine andere Lösung gibt, als den Juden zu vernichten, weil er sonst die globale Ordnung bedroht, weil er ja eigentlich alles kontrolliert. Der Rassist, der muss seine rassistische Projektion, also die Menschen, die er ablehnt, nicht vernichten. Er kann sie zum Beispiel auch irgendwie er kann sich über sie stellen, er kann sogar davon profitieren, sie versklaven und so weiter und so fort. Aber der Jude, der muss getötet werden, eben wegen dieser Überhöhung.
Genau, um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, also dieser Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus. Auch das nochmal so ein bisschen der Bezug zu dem, was du vorhin auch schon angesprochen hast, mit diesen Medienschaffenden, mit dieser pluralen Landschaft, gerade beim Öffentlich-Rechtlichen. Da wird tatsächlich Antisemitismus als eine Form des Rassismus abgestempelt. Und das ist halt purer Quatsch, hast du gerade schon gesagt. Denn der große Unterschied ist der, um das nochmal wirklich, wirklich deutlich zu machen. Rassisten und Ethnopluralisten haben im Endeffekt kein Problem damit, wenn die da leben, wo sie herkommen oder da leben, wo sie hingehören, um es jetzt mal salopp zu formulieren. Aber genau das funktioniert beim Juden eben nicht. Denn das ist ja das eben auch eines dieser perfiden Ansätze des Antisemitismus, dass der Jude in Anführungsstrichen auch immer als staatszersetzend gesehen wird und so weiter und so fort. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass quasi ein normales Leben möglich ist für Antisemiten, ist, wenn es eben keine Juden mehr ist. Und deswegen ist Antisemitismus in seiner letzten Konsequenz immer eliminatorisch. Das heißt, es geht immer darum, die Juden zu vernichten. Das ist Schlusspunkt, das ist das, was Antisemitismus am Ende ausmacht. Ob es jetzt gesagt wird oder nicht, es spielt dort immer mit rein. Und das ist immer Duktus jeder antisemitischen Verschwörungstheorie, jeder antisemitischen Aussage, ist der Endpunkt immer der, und das ist der große Unterschied zum Rassismus, dass Antisemitismus eben eliminatorisch funktioniert in seiner Konsequenz.
Ich finde auch, ich glaube auch, dass das im Endeffekt auch so eine Art Abwehrstrategie ist, den diese Funktionen des Antisemitismus nicht sehen zu wollen, weil man, wenn man die sehen würde, man natürlich eigentlich nur zu dem einzig meiner Meinung nach richtigen Schluss kommen kann, und zwar, dass der Staat Israel, das sprich ein jüdischer Staat, den es ja bis dahin nicht gab, die einzige Möglichkeit, die einzige Sicherheit ist für Juden auf der Welt. Und deswegen ist das, was alles gerade passiert, auch so beängstigend und so schlimm und traurig, und es macht mich wirklich wütend, weil durch den Anschlag oder den Angriff der Hamas, diesen Terror der Hamas, haben Juden weltweit und natürlich die Juden in Israel plötzlich gemerkt, vielleicht sind wir hier in Israel nicht sicher, nicht mehr, wir können nicht 100% unsere Sicherheit garantieren hier in Israel, und dann blicken sie nach Europa, zu den vermeintlichen Verbündeten, nach Deutschland, nach Frankreich, nach England, in die USA. Und was sehen sie dort? Sie sehen antisemitische Mobs auf den Straßen. Sie sehen auch diese Postcolonial-Linken, die sich damit solidarisieren und sagen, ey, da können wir auch nicht hin. Wo sollen wir hin? Und plötzlich sind wir wieder in einer Zeit vor dem Staat Israel. Und zwar Juden verteilt auf der Welt, immer, immer Pogromen, der Gefahr von Pogromen ausgesetzt, die es ja auch immer wieder gab. Und das ist eine richtig, richtig schlimme Aussicht für jeden Juden, für jede Jüdin auf der ganzen Welt. Und das ist, finde ich, wirklich belastend. Und ich glaube, das macht auch viel mit den Leuten. Und das ist echt auch aussichtslos momentan. Und das finde ich wirklich traurig.
Aber du warst eigentlich, wir sind schon wieder ein bisschen abgeschweift, du warst ja eigentlich bei Judith Butler stehen geblieben. Und Judith Butler hat sich tatsächlich auch jetzt zu dem Angriff der Hamas geäußert. Und zwar in der Wochenzeitung Der Freitag, die ja auch tatsächlich, oder diese Zeitung passt ja auch so ein bisschen in diese Struktur rein. Der Titel des Essays, den sie da geschrieben hat, Wo fängt das Grauen an? Um es mal grob zusammenzufassen, dieses Zitat, was du vorhin von ihr gebracht hast mit Bezug zu Hezbollah und zu Hamas, das findet sich in diesem Essay so nicht wieder. Sie sagt in diesem Essay tatsächlich, Moment, sie verurteilt die von der Hamas verübte Gewalt ohne Einschränkungen, dann kommen aber zig Abers. Aber. Also sie sagt relativ deutlich, dass das ein schreckliches Gräuel war, das man nicht relativieren kann. Nichtsdestotrotz liest sich das Essay in meinen Augen so, das ist jetzt natürlich eine Interpretation, aber auch aufgrund der Vorgeschichte von Judith Butler wirkt es für mich schon wie eine Relativierung in einzelnen Teilen. Denn alle Begriffe, die du eben schon angesprochen hast, spielen hier wieder rein, und einen Begriff hast du ja noch komplett außen vor gelassen, also Postkolonial haben wir erwähnt, aber, und das ist ja der neueste Duktus, der hier auch gerne genutzt wird, ist der vom Apartheidsstaat Israel. Bäh. Und das ist so das Spezielle bei ihr. Sie schreibt, ich zitiere, und es wird bei ihr sogar doppelt lustig, ich zitiere mal diesen ganzen Abschnitt. Zitat, die Frage, welche Welt für alle Bewohner dieser Region noch möglich ist, hängt davon ab, wie der Siedlerkolonialismus beendet werden kann. Die Hamas hat eine entsetzliche Antwort auf diese Frage, aber es gibt noch andere Antworten. Wenn es uns jedoch verboten ist, von der Besatzung zu sprechen, in Klammern, was Teil des heutigen deutschen Denkverbotes ist, Klammer zu, wenn wir nicht einmal die Debatte darüber führen können, ob die israelische Militärherrschaft im Westjordanland oder Gazastreifen Züge von Apartheid oder Kolonialismus trägt, dann haben wir keine Hoffnung, die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft zu verstehen. So viele Menschen, die das Gemetzel über die Medien verfolgen, fühlen sich so hoffnungslos und so weiter und so fort. Also, was Butler hier in meinen Augen macht, ist zum einen das, was du schon angesprochen hast, den Bezug zum Kolonialismus nochmal deutlich zu machen. Also sie spricht hier in einem Fall vom Siedlerkolonialismus, der gestoppt werden müsse. Und sie spricht auch nochmal von der Apartheid, von Apartheidswesen, was ich gerade in Bezug auf Apartheid oder auf den eigentlichen Begriff der Apartheid auch sehr relativierend finde. Denn was in Südafrika während der Apartheid passiert, das ist mit Abstand nicht vergleichbar mit dem, was jetzt in Israel passiert. Man darf ja nicht vergessen, in Israel haben die israelischen Araber, die es dort ja auch gibt, Wahlrecht. Sie dürfen alles machen, was sie wollen. Sie sind keine Bürger zweiter Klasse, wie gerne vorgetragen wird. Das würde es in einem Apartheidsstaat nicht geben, in dem eben unterschiedliche Rassismusstrukturen vorliegen. Aber das nur nebenbei. Aber was ich hier tatsächlich auch total spannend finde, ist die Aussage von Butler. Und die könnte jetzt auch wieder aus rechten Kreisen stammen, dass es eben Denkverbote gibt. Und zwar scheinbar Denkverbote, die es eben verbieten, von der Besatzung zu sprechen. Und das ist, glaube ich, auch wieder etwas, was tatsächlich sehr gut nochmal wieder diesen Bogen spannt zu dem, was wir vorhin gehört haben. Die Aussagen dieser Demonstranten vor dem Auswärtigen Amt, die ja im Endeffekt nichts anderes sagen, als dass es eben ein Schlussstrichdenken geben muss, dass es aber scheinbar auch Denkverbote gibt, dass man eben als Deutscher sich eben nicht kritisch äußern darf, weil es eben scheinbar diese Denkverbote gibt.
Ja, und das ist natürlich, wir sehen ja, die Denkverbote gibt es ja in der Form auch nicht, weil die Leute sagen es ja. Natürlich gibt es eine sehr deutliche, und man kann ja auch, wenn man auf die Vergangenheit guckt, auch sagen, vielleicht auch überraschende, sehr deutliche Positionierung der deutschen Bundesregierung pro Israel. Spannend ist aber auch zu sagen, das war ja nicht immer so. Das war ja auch nach 45 nicht immer so, dass in weiten Teilen der Parteienlandschaft es so eine klare Solidarität mit Israel gibt. Also insbesondere in den linken Parteien, linkeren Parteien wie SPD und Grüne gab es immer super viel Israel-Kritik bis hin natürlich zu manifestem Antisemitismus. Das heißt, es wird so getan, als gäbe es seit 45 so einen Schuldkult, den es aber nicht, den gibt es in der Form nicht. Jetzt sehen wir, wie gesagt, ausnahmsweise, meiner Meinung nach zum Glück, ausnahmsweise mal eine sehr pro-israelische Position einer Bundesregierung, was vor allem aber auch damit zusammenhängt, dass nun mal dieser Angriff der Hamas, dieser Terror der Hamas, eine derartige Gräueltat war, dass es eigentlich keine andere Möglichkeit gibt für jeden vernunftbegabten Menschen, da erstmal bedingungslose Solidarität zu sehen. Und am Ende müssten wir jetzt den ganzen Nahostkonflikt von vorne bis hinten nochmal aufrollen, um darzulegen, dass es eben alles nicht so einfach ist, dass von Besatzung zu sprechen nicht so einfach ist, dass von Apartheid zu sprechen völliger Schwachsinn ist, dass es hier nicht zwei Völker gegeneinander stehen, dass auch beziehungsweise die Definition des Krieges, den wir da gerade sehen, es ist alles äußerst komplex und auch die Leute, die dieses Völkerrecht anführen, das ist alles nicht so einfach. Und da gibt es zum Beispiel auch nochmal die Debatte, dass wir ja auch immer sagen, okay, die Terroristen der Hamas, um eigentlich zu sagen, wir wollen ja eigentlich sagen, die Gräueltaten, ja, wir wollen die Gräueltaten damit sagen und wir wollen nicht so tun, als seien es irgendwie normale Kämpfer. Wir sollen, also, und finde ich fast sogar kritisch, weil eigentlich verharmlost in Anführungszeichen der Begriff Terrorismus das, was da passiert. Weil das vermittelt ja so ein bisschen das Gefühl, ah ja, das sind halt so ein paar Terroristen, die da rüberkommen und schlimme Dinge machen, aber eigentlich ist ja alles gut. Nein, am Arsch ist alles eigentlich gut. Bis zu 40.000 Hamas-Kämpfer sind noch im Gazastreifen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Armee. Das ist eine Armee, die den Staat Israel angreift. So muss man das vielleicht sogar sehen, um damit auch zu verstehen, warum Israel so darauf reagiert.
Und was man ja auch nicht vergessen darf, die Hamas ist ja nicht rein eine Organisation, die jetzt von, in Anführungsstrichen, wie du schon gesagt hast, Terroristen funktioniert, sondern die sind gewählt worden. Das ist eine gewählte Organisation. Deswegen auch, um wieder nochmal den Bogen zurückzuspannen zu dem Twitter X, wie auch immer, Aussage, dass es da verboten ist zu wählen. Ja, es ist ihnen verboten, aber nicht von Israel, sondern von der Partei, die sie gewählt haben. Das ist quasi selbstgewählte Dummheit mal wieder. So funktioniert, so haben sie sich selbst quasi in diese Situation gebracht. Sie haben die Hamas gewählt und nicht die Israelis, die dafür gesorgt haben, dass die Palästinenser die Hamas wählen sollen.
Und in der Gründungscharta der Hamas steht einfach 1:1, wir müssen alle Juden auf dieser Welt töten und nicht sagen, wir müssen ein besseres Verhältnis zu Israel haben, damit irgendwie diese, und Israel muss bitte aufhören, irgendwie uns das Wasser abzuschneiden und dann wäre alles gut. Nein, da steht, wir müssen alle Juden töten, sonst werden wir niemals glücklich sein. Und das muss man auch mal sehen. Die haben, als sie im Gaza die Macht bekommen haben, haben sie auch ihre eigenen politischen Gegner, ihre eigenen Leute von Häuserdächern geworfen, also von der Fatah. Das muss man sich alles mal vorstellen, das passiert da. Und jetzt sagen, jetzt würden die natürlich auch sagen, ja, das kommt ja alles nur von Israel, kommt ja alles nur wegen der Aggression Israels oder wegen der vermeintlichen Apartheid. Ich weiß nicht, man kann ja nur mal in die Nachbarstaaten gucken, wie dort die politischen Verhältnisse sind. Also ich glaube nicht, dass sich zufälligerweise auf dem palästinensischen auf dem Gebiet des vermeintlichen Palästinas sich irgendwie der einzige total aufgeklärte, liberale arabische Staat gegründet hätte. Das ist nur mit dem Blick natürlich auf Israel, wo wir sehen, dass es auch funktionieren kann, einen liberalen, demokratischen Staat zu haben. Damit, in dem Vergleich, ist es natürlich alles total beschissen. Und natürlich ist es im Gazastreifen wahrscheinlich ein bisschen, ist deutlich beschissener als vielleicht in Ägypten, aber, oder in Jordanien oder you name it. Aber trotzdem ist es halt ein Irrglaube zu glauben, dass dort alles in Ordnung wäre, wenn es nur Israel nicht gäbe. Aber wie gesagt, wir sind jetzt in diesem Klein, das Nahostkonflikt. Ich wollte nur nochmal dazu sagen, dass es gab ja auch in den letzten Monaten, gar nicht so lange her, Proteste gegen die Hamas im Gazastreifen. Dafür hat sich aber niemand von denen interessiert, die jetzt vorm Auswärtigen Amt stehen. Diese Menschen hätte man, die Menschen muss man unterstützen. Die hätte man unterstützen. Ich habe persönlich auch darauf hingewiesen. Ich habe auch bei Twitter gesagt, so wie, ey, guck mal, da müssen wir drauf aufbauen. Es gibt im Gazastreifen Proteste gegen die Hamas. Aber kein Wort von diesen Leuten. Dafür interessieren sie sich. Sie interessieren sich halt immer nur dafür, wenn man Israel beschuldigen kann, dass irgendwas scheiße läuft.
Genau, und da vielleicht auch nochmal anknüpfen, denn was ja quasi parallel auch passiert ist zu den Angriffen der Hamas, war, um das auch nochmal wieder so ein bisschen in den Fokus zu rücken, die Türkei hat parallel in Nordsyrien wieder kurdische Gebiete angegriffen und hat mittlerweile 80% der dortigen Infrastruktur und so weiter zerbombt, zerstört. Das hat auch nicht für einen Aufschrei gesorgt. Das hat in dieser Szene genauso wenig interessiert, weil es eben, und das ist jetzt vielleicht auch, wenn mit Blick auf die Zeit auch so ein bisschen der Punkt, weil es hier eben nicht um Israel geht. Die Türkei kann kurdische Gebiete bombardieren, ohne dass es dafür groß kritisiert wird, weil es eben nicht um Israel geht. Das ist, glaube ich, muss man so sagen, der große Unterschied. Es gab eine große Solidarität innerhalb der linken Szene für diese kurdischen Kräfte, für Rojava, wie man es genannt hat, oder wie es heißt. Die Empörung ist aber ausgeblieben. Die Empörung hat nicht so stattgefunden. Als ich in Hamburg war, gab es tatsächlich eine Demo von Kurden, die dagegen protestiert haben. Es war eine relativ kleine Kundgebung, weil sich eben dieser linke Empörungswahn nur dann äußert, wenn es eben scheinbar um Israel geht.
Nur da kurz einschränkend sagen, ich glaube schon, also nur damit man uns das nicht vorwerfen kann, ich glaube, ich sag mal, in dieser antiimperialistischen Linken, die sich in dieser klassischen antiimperialistischen Tradition sieht, so einer internationalen, globalen Linken, da gibt es schon auch eine Sensibilität für die Kurden und die weisen auch immer darauf hin, das muss man der Fairness halber sagen, aber diese breite Empörung auch innerhalb dieser jetzt eher postkolonialen und queerfeministischen Linken, die ja auch weit in die linksliberale Gesellschaft reinragt, da interessiert man sich, glaube ich, wirklich nicht besonders dafür.
Ja, das war das, was ich meinte, aber gut, dass du das nochmal klargestellt hast.
Das klang sich jetzt ein bisschen beleidigt, Sven.
Ja, nein. Ist ja wichtig, dass man das nochmal richtig formuliert, nicht, dass hier uns nachher noch jemand an den Karren pinkelt. Okay, ich glaube, also tatsächlich mit Blick auf die Zeit, wir hatten uns ja vorgenommen, ein bisschen kürzer zu werden, müssen wir das Ganze an dieser Stelle mal beenden. Tatsächlich hatten wir eigentlich noch vor, auch nochmal so ein bisschen über den Antisemitismus der Menschen zu sprechen, die jetzt eben auch auf deutschen Straßen unterwegs sind. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. In klassischer Arte-Manier würde ich einfach tatsächlich mal ein, zwei Bücher empfehlen, wenn man sich damit nochmal genauer auseinandersetzen möchte, beziehungsweise eigentlich, um es kurz zu fassen, nur ein Buch, was relativ gutes Einsteigerbuch ist, wenn man sich das nochmal anschauen möchte. Und das nennt sich Die Gegenwart des Antisemitismus von Klaus Holz, Islamistische, Demokratische und Antizionistische Judenfeindschaft. Also für einen soliden Einstieg in das Thema kann man sich dieses Buch auf jeden Fall mal gönnen. Ergänzen muss man aber noch, und das ist vielleicht auch nochmal etwas, was man jetzt relativ deutlich erwähnen sollte. Wir haben uns jetzt relativ stark natürlich auf den linken Antisemitismus, also den Linksextremen, ganz am Anfang eben mit Tupamaros und so weiter, aber auch um den Linksliberalen mit Judith Butler und so konzentriert. Was man nicht vergessen darf, das ist natürlich nicht die Mehrheit, sondern das sind kleinere, eher marginalisierte Gruppen. Es sind jetzt keine riesen Protestströme. Das muss man tatsächlich der deutschen Linken noch zugutehalten. Verglichen mit anderen Ländern ist die deutsche Linke, muss man tatsächlich sagen, immer noch ein ganzes Stück progressiver. Wir haben keine 10.000 Leute auf der Straße, die gegen Israel vorgehen oder die gegen Israel protestieren, sondern es sind kleine, marginalisierte Gruppen plus eben diese etwas größeren Gruppen. Aber nichtsdestotrotz muss man aufpassen, dass man eben nicht einfach nur sagt, okay, wir haben eben einen Antisemitismus in der Linken, wir haben einen Antisemitismus bei den Muslimen, den wir auch haben, aber auch nicht bei allen. Und wir haben einen Antisemitismus bei den Rechten, wird natürlich immer so ein bisschen ausgeklammert, dass es eben auch einen Antisemitismus der Mitte gibt. Eine Feindschaft gegenüber Israel, die es auch in der Mitte der Gesellschaft gibt, die auch mit diesem Schlussstrichdenken, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, zu tun hat. Das ist etwas, was damit reingeht. Und diese Auseinandersetzung mit diesen zwei Formen, mit linkem und mit muslimischen oder islamistischen Antisemitismus, darf nicht dazu führen, dass man eben auch die normalen Formen des Antisemitismus vergisst. Ich glaube, das ist ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Antisemitismus ist im linken und im islamistischen Lager ein Problem, aber auch in der normalen Gesellschaft mit Bezug auf das Schlussstrichdenken ist Antisemitismus heute noch ein relativ großes Problem, was wir nicht unter den Teppich kehren dürfen, nur weil wir gerade diese zwei anderen Aspekte im Vordergrund haben.
Ja, und natürlich in der politischen Rechten ist es natürlich auch noch ein ganz, ganz großes Problem, die ja natürlich einfach dann auch in der Tradition des Antisemitismus, des nationalsozialistischen Antisemitismus stehen. Also ich meine jetzt der Rechtsradikalen, nicht der allgemeinen Rechten. Da gibt es das aber auch. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal festhalten, so, ne, jeder Mensch, der jetzt hier sich vermeintlich israel-solidarisch zeigt, um am Ende nur zu sagen, wir müssen diese Leute hier alle rausschmeißen, die jetzt auf der Straße sind, um gegen Israel zu demonstrieren, das ist natürlich auch eine verlogene Scheiße, weil eure Israel-Solidarität hört dann auf, wenn die Leute dann nach eurem Denken geht, weg wären. Und dann wären sie ja nämlich aber am Ende wahrscheinlich eher wieder Israels Problem, wenn wir sie in die Gegend von Israel schicken würden. Und sowieso sollte diese Israel-Solidarität nicht instrumentalisiert werden, um hier gegen Migranten zu hetzen, weil das ist einfach, das ist perfide und instrumentalisiert im Endeffekt den Konflikt massiv. Und diese Leute, die das jetzt machen, die müssen erstmal beweisen, ob sie wirklich Israel-Solidarität solidarisch sind oder einfach nur scheiß xenophobe Rechte. Und ich möchte noch kurz abschließend sagen, der Vollständigkeit halber, wir haben es schon immer wieder angedeutet, aber es gibt vor allem innerhalb der deutschen Linken auch schon immer und schon, und nicht schon immer, aber schon sehr lange, über Jahrzehnte hinweg, eine dezidiert israel-solidarische Linke, die immer schon darauf hingewiesen haben, was wir jetzt sehen, und zwar den Antisemitismus innerhalb der eigenen Reihen, also innerhalb der Linken zu kritisieren und aber auch der, ich sag mal, teilweise muslimischen Communities den Antisemitismus zu kritisieren. Die wurden dafür immer auch an den Pranger gestellt, immer auch in eine rechte Ecke gestellt. Und jetzt sehen wir aber, dass sie in vielen Teilen recht hatten, und die gibt es der Vollständigkeit halber auch.
Ich will an dieser Stelle dann gar nicht mehr so viel ergänzen, du hast eigentlich jetzt schon das meiste gesagt. Ich könnte jetzt natürlich nochmal wieder auf Statistiken eingehen, aber das wollen wir an dieser Stelle mal außen vor lassen. Einen einzigen Satz, den ich dazu noch ergänzen möchte, ist Umgang mit der Geschichte. Die Bertelsmann Stiftung hat da vor einer Weile eine Analyse mal zugemacht, und da kann man einen Satz ein bisschen daraus zitieren, den ich hier mal festmachen möchte. Für die allermeisten Deutschen gelte die Maxime nie wieder Krieg. Für die Menschen in Israel heiße diese dagegen nie wieder Opfer sein. Ich glaube, das ist nochmal so ein ganz guter Schlusspunkt, der auch so ein bisschen nochmal sich darauf bezieht, wie dieser Konflikt eben oder wie diese Aggression der Hamas, wie diese Massaker der Hamas jetzt eben auch bewertet werden können. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile so andauern. Die Auseinandersetzungen in der deutschen Linken sind oder werden wahrscheinlich wieder stärker werden. Und dann wird man sehen, was dabei rumkommt. Aber ich will es nochmal betonen, der Fokus liegt gerade aktuell natürlich auf diesen beiden Formen des Antisemitismus, linker und palästinensischer oder islamistischer oder wie auch immer man das am Ende nennen möchte. Aber es gibt eben auch andere Formen, die man eben nicht vergessen darf. Und damit sind wir, glaube ich, dann tatsächlich am Ende.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.